Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Dann fangen wir an und ich begrüße recht herzlich Jens Zimmermann.
Dankeschön.
Von 24 Passion und freiberuflicher Moderator.
Boah, freiberuflich eigentlich nicht mehr, weil ich ja quasi zwei Agenturen habe.
Ja. Ja, zwei Agenturen.
Einmal die GmbH, wo wir das Athletenmanagement dann alles unter einem Dach haben und dann die Einzelfirma, wo wir die ganzen Events betreuen und ich eben als Moderator auch zu buchen bin.
Sprich, das ist voneinander komplett abgekoppelt.
Genau, ja, sind zwei unterschiedliche Unternehmen.
Die deine Mitarbeiter, du hast Mitarbeiter, dann aber auch mitbetreuen oder bist du so ein Alleinkämpfer, der dann gerne seine Dinge alleine macht oder auch seine Moderationen alleine
Gott sei Dank haben wir gute Mitarbeiter, die uns da unterstützen.
Schön. Und ich möchte jetzt nicht so weit vorgreifen, aber erzähl doch ein bisschen was über deinen Werdegang. Ich meine, wie kommt man vom Bankkaufmann, von einer Lehre zum Bankkaufmann, zum Sportdirektor der Stuttgarter Kickers? Wie wird man Moderator? Wie betreut man Events? Jetzt im letzten Jahr bei der Turn-WM in Stuttgart habt ihr eure eigene Production gemacht. Wie war der Weg dahin und wie steinig oder wie nicht steinig war er? Was für Ziele waren von Anfang an da und welche nicht? Und welche haben sich so in der Zeit entwickelt?
Viele, viele Fragen.
Ja,
welche möchtest du gerne zuerst beantwortet haben?
Gehen wir chronologisch vor.
Chronologisch. Ich wollte eigentlich Sportökonomie studieren in Bayreuth. Mhm. Das war damals ein recht neuer Studiengang, den gab es noch nicht so lange. Als Grundlage wollte aber mein Papa, dass ich erstmal eine Ausbildung mache. Und da ist eine Banklehre, auch wenn man betriebswirtschaftlich später mal arbeitet, immer eine gute Grundlage und das habe ich dann gemacht. Und wollte dann die Aufnahmeprüfung machen in Bayreuth und hatte mir dann einen Kreuzbandriss beim Fußball zugezogen. Es war dann schon der zweite Kreuzbandriss.
Und, wie alt warst du da?
Da war ich 23. Hm. Musste dann ein Jahr überbrücken, bis ich dann die Aufnahmeprüfung wieder machen konnte oder der nächste Termin für die Aufnahmeprüfung war. Hatte dann im elterlichen Betrieb ein Jahr gearbeitet. Mein Vater, der hat einen Betrieb für Schwarzwälder Spezialitäten, Honig, Schnaps, Schinken, Müsli, solche Geschichten.
Zur Himbeergeist übrigens.
Danke. Und dann gab es im Sommer 97 ein Fußballturnier in Freudenstadt. Das war mein Fußballverein, wo ich damals Fußball gespielt habe, Spielverein Freudenstadt. In Verbindung mit den Stuttgarter Kickers, die waren ein Jahr vorher schon dort zum Trainingslager und da ist die Idee entstanden, Mensch, man könnte doch ein Fußballturnier machen, weil Mitte, Ende der 90er waren relativ viele Fußballmannschaften im Schwarzwald im Trainingslager. Jeder hat irgendwie einen Testspielgegner gebraucht, also warum nicht ein Turnier draus machen? Und das hat man dann in Freudenstadt und in Baarsbronn durchgeführt, den Schwarzwaldcup. Und da ich damals schon als freier Mitarbeiter für den Schwarzwälder Boden, für den Lokalsport gearbeitet habe, habe ich dann da auch die Pressearbeit gemacht aus Sicht der Spielvereinigung Freudenstadt für den Veranstalter in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers. Habe da mit den Kickers öfters mal Kontakt gehabt und habe dort auch schon moderiert. Unsere B-Jugend in Freudenstadt hat damals höchste Liga gespielt, Verbandsstaffel. Da waren immer so 200, 300, 400 Zuschauer bei den Spielen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, im Stadion wäre es doch auch schön, wenn man dann die Aufstellung durchsagt und vielleicht die Tore durchgibt und so. Und so habe ich dann, während ich eigentlich als Co-Trainer bei der Mannschaft mit dabei war, dann immer mal noch kurz die Ansage gemacht, bin hochgesprungen in die Kabine.
Da hast du aber nicht mehr selber gespielt, also du warst nicht Spielertrainer.
Nee, das war in der B-Jugend, war ich dann Co-Trainer, zudem, dass ich eben selber auch Fußball gespielt habe in der ersten Mannschaft. Und das waren so die ersten Schritte als Moderator und beim Schwarzwaldcup habe ich dann auch moderiert und irgendwann kam dann der Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers auf mich zu und hat gesagt, was machst du eigentlich so? Und ich sage, ja, ich will jetzt ab Herbst dann studieren. Ah, okay. Warum? Oh, ja, so jemand wie dich könnte man auch bei uns gut gebrauchen. Und dann haben wir das Gespräch vertieft am nächsten Tag und ich habe mir das dann zwei Tage überlegt und habe gesagt, verlieren kann ich eigentlich nichts. Und dann bin ich quasi vom Schwarzwald Cup direkt verpflichtet worden von den Stuttgarter Kickers und bin dann nach Stuttgart gewechselt im Sommer 97 ohne Studium. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann zunächst 5 Jahre bei den Kickers war, bis 2002. Schon den ein oder anderen auch Ansatz hatte, mal woanders hinzugehen. SSV Ulm ist damals in die erste Liga aufgestiegen, da gab es mal Gespräche. Hat sich aber alles dann nicht so ergeben, sondern bin dann bis 2002 bei den Kickers geblieben. Dann kam eine Anfrage von Ulsport, vom damaligen Geschäftsführer Jürgen Kiefer, die Stelle als Leiter Sportsponsoring wurde frei, ob ich mir das vorstellen könnte. Da hatte ich allerdings schon beim ADAC zugesagt, ADAC Württemberg als Leiter Events, Kommunikation und Medien. Das war für mich wirklich schwierig, weil die beim ADAC in der Vorbereitung waren auf das 100-Jahr-Jubiläum ADAC Deutschland. Der wurde damals in Stuttgart gegründet und sie wollten mich als Event- und Moderator-Profi dann dort als Pressesprecher auch haben. Hatte den Vertrag im Januar 2002 unterschrieben, habe dann im Juni 2002 begonnen. Und Mitte Juni gab es das Gespräch mit Ulsport und ich sagte damals zum Geschäftsführer, ja, eigentlich brauchen wir nicht reden, weil ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen, aber Sportsponsoring ist eigentlich das, was ich durch mein Studium hätte machen wollen in Bayreuth und jetzt will ich die Chance mir natürlich trotzdem mal anhören und es war dann tatsächlich genau das, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte. Und haben das dann vertieft.
Was du dich so gefragt hast?
Ja, warte kurz, erzähl ich gleich. Und und dann habe ich mir das angehört und war mir klar, ich will das gerne machen und musste dann aber beim ADAC, war in der Probezeit und Probezeit ist ja immer für beide Seiten, nicht nur für einen Arbeitgeber, der oftmals die Probezeit dann eben für sich nutzt, aber in dem Fall war es eben auch für mich als Arbeitnehmer gut und musste dann dem Geschäftsführer klar machen, dass er jetzt 5 Monate zwar auf mich gewartet hat, ich aber jetzt nach 4 Wochen dann wieder gehe. Es war für mich tatsächlich das schwerste Gespräch in meiner bisherigen beruflichen Karriere, weil das überhaupt nicht meine Art ist, dass ich jemanden, der da auch Hoffnungen auf die Zusammenarbeit setzt, dann auch so enttäusche. Aber in dem Fall war es auch rückblickend genau der richtige Schritt dann auch für meine weitere berufliche Karriere und so schade wie es war in dem Fall, dann auch für den ADAC, habe ich dann am 15. Juli oder sowas 2002 dann bei Ulsport begonnen und war dann in der Folge 6 Jahre Sponsoringleiter bei Ulsport für die Marken Ulsport und für Kemper. Kemper als Handballmarke wurde da in dem Jahr frisch gegründet, man hat den Deutschen Handballbund unter Vertrag genommen, das war dann auch in meiner Zuständigkeit den DHB da zu betreuen und ja, war eine unglaubliche Zeit, 2004 dann gleich Europameister und 2007 Weltmeister und parallel war dann immer moderieren, also das war dann klassisches Hobby, die Moderation und das hat sich dann immer mehr entwickelt und beruflich angestellt war ich bei Ulsport und so war das dann ja, relativ gut auch miteinander zu verbinden, weil die Netzwerke haben sich eigentlich auch relativ gut ergänzt und das eine hat von dem anderen profitiert. Also auch als Arbeitgeber war das immer ganz gut, weil ich eben über die Moderation bei Veranstaltungen war, wo man dann auch das Netzwerk hat ganz gut auch für den Beruf nutzen können. Also das war eine schöne Zeit damals.
Spannend. Jetzt bist du aber doch ziemlich durchgerauscht und ich wollte dich jetzt nicht unbedingt unterbrechen, aber ich möchte gern noch mal ein bisschen vorher einhaken, sprich bei dem Umbruch zwischen Schwarzwaldcup und Stuttgarter Kickers. Du hast dann da angefangen mit 23, 24?
Ja, genau.
Was war denn, du bist ja nicht, sicherlich nicht gleich als Sportdirektor eingestiegen, sondern sich so ein bisschen eingearbeitet, hochgearbeitet. Was waren da so die
ersten Aufgaben? Waren in der Medienarbeit zu unterstützen. Es gab einen Geschäftsführer, der früher Journalist war, der hat so das ganze Kickers-Magazin gemacht und die Pressemitteilung geschrieben. Und ich habe das Ganze für den Jugendbereich gemacht. Da ist die A-Jugend damals in die höchste Staffel aufgestiegen von Stuttgarter Kickers. Und da haben sie jemanden gebraucht, der auch die Medienarbeit für die A-Jugend macht. Sie wollen das professionalisieren.
Wo kommt deine Affinität her zu Pressearbeit und auch Journalismus und sowas? Weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, du hast dann für den Schwarzwälder Boten teilweise was gemacht?
Manche Leute sind gut in der Schule in Bio, manche gut in Mathe. Ich war schon immer ganz gut in Deutsch und konnte ganz gut schreiben. Und irgendwann, als ich selber noch gespielt habe, in der A-Jugend, haben wir mal ein Spiel gehabt, da sind wir 0-2 zurückgelegen und haben am Ende 3-2 gewonnen. Und andere Vereine hatten immer irgendwie Spielberichte in der Zeitung. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch auch mal was schreiben über uns. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das. Und so ging das dann los, dass ich als freier Mitarbeiter begonnen habe beim Schwarzwälder Boden, damals mit 16 oder so. Und der Sportredaktionsleiter im Lokalsport in Freudenstadt, Arno Schade, der hat wohl auch ein gewisses Talent in mir entdeckt und hat mich da auch sehr gefördert. Und wir hatten echt eine richtig tolle Zeit miteinander. 93 waren dann Europameisterschaften der Behinderten im Skilanglauf und Biathlon im Mitteltal.
Da hast du auch ganz viel Pressearbeit für
gemacht. Da habe ich auch die Pressearbeit gemacht, genau.
Du warst lange Pressesprecher.
Genau, bin dann von dort aus verpflichtet worden vom Behindertensportverband als Pressesprecher für die Behindertennationalmannschaft. War dann von 94 bis 2006 Pressesprecher bei der nordischen Behindertennationalmannschaft, viel auch dort weiter mit dem Arno Schade, das gemeinsam ausgeübt. Ja, und so sind dann halt einfach auch die Erfahrungswerte gewachsen. Und auch durch diese Pressesprecherzeit, war 94 beim Paralympics in Lillehammer, 97 waren Europameisterschaften in Russland, 96 waren Weltmeisterschaften in Schweden. Und ja, und das sind einfach sehr viele Erfahrungen dann auch zusammengekommen. Und das hat mich dann eigentlich auch gut vorbereitet auf die Aufgabe bei den Stuttgarter Kickers.
Die dann am Anfang eben so...
Am Anfang war es Jugendbereich. Moderation war es noch nicht bei den Heimspielen. Es gab damals einen Stadionsprecher bei den Kickers, der das 30 Jahre gemacht hat. Also ein bisschen vom alten Schlag, war oben in seiner Sprecherkabine, hat das viele Jahre bei beiden Stuttgarter Vereinen gemacht, beim VfB und bei den Kickers. Da kam es dann schon mal vor, dass er bei den Kickers oben die VfB-Zuschauer begrüßt hat, weil er irgendwie ein bisschen verwechselt hat. Und ja, und auf jeden Fall wollten wir dann irgendwann mal das auch wechseln, aber das war ja dann schon quasi gleich zu Beginn der neuen Saison, da konnte man ihm dann auch nach so vielen Jahren nicht vor den Kopf stoßen, was auch völlig okay war. Und dann ab 98 wurde ich dann auch Stadionsprecher bei den Kickers, was für mich dann auch, sagen wir mal, in diesem Moderationsbereich der nächste Schritt dann auch war. In dem Fall tatsächlich dann das Hobby mit dem Beruf zum ersten Mal verbunden habe. Und es war eine tolle Zeit, waren in der Saison 99, 2000 waren die Kickers ja im Halbfinale im DFB-Pokal, hatten tolle Heimspiele, damals gegen Dortmund 3-1 gewonnen, gegen Bielefeld, die damals Bundesligist waren, gewonnen, gegen SC Freiburg im Viertelfinale 1-0 gewonnen, am Dezemberabend auf der Waldau. Es waren tolle Erinnerungen und ja, so hat man das dann Schritt für Schritt ausgebaut, auch bei den Kickers. Und als dann der damalige Geschäftsführer, von dem ich gerade erzählt hatte, gegangen ist, wurde es neu strukturiert. Es gab einen neuen Geschäftsführer, Andreas Kleinhansel. Ich wurde dann Pressesprecher, richtig offiziell. Bin dann Teammanager auch geworden für die erste Mannschaft. Habe dann die Auswärtsreisen organisiert, Trainingslager und so weiter. Und so war das dann bis 2002. Und als ich dann zu Ultsport gegangen bin, ja.
Spannend. Also du warst schon immer von Anfang an, ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile, ich glaube so als kleines Stöpsel, immer rührig und immer unheimlich viel nebenher und hier, man würde auch sagen, auf vielen Hochzeiten tanzend. Wie kriegt man das so unter einen Hut?
Auf vielen Hochzeiten tanzen finde ich fast ein bisschen negativ.
Na gut, es kann ja auch sich durchaus negativ äußern, wenn man zu viel macht und wenn man zu viel Stress hat und
ja.
Ja.
Es ist für mich keine Belastung, von daher empfinde ich es gar nicht als Stress. Es ist viel Zeit, also ich bin viel unterwegs, auch bei Ultsport beispielsweise waren es 6 Jahre und war mal ein Jahr, waren es irgendwie 47 Wochenenden, wo ich für die Firma unterwegs war. Im Nachhinein muss ich sagen, es dankt dir keiner. Aber mir macht es einfach Spaß. Also ich bin einfach auch gern vor Ort und bin gern der Ansprechpartner dann auch für die Vereine dort vor Ort gewesen.
Ja.
Wir hatten in meinem ersten Jahr 2 Erstligisten, 5 Zweitligisten in der Fußball-Bundesliga. Dann hat sich es auch im Handball entwickelt. Nachher waren es auch 5 Erstligisten im Handball und ich habe beide Sparten gleich betreut. Und klar, das kann man nur machen, wenn man engagiert ist und wenn man Spaß dran hat. Wenn man natürlich jetzt auch nicht zu Hause Frau und 3 Kinder sitzen hat, sondern das auch mit seinem Privatleben gut in Einklang bringen kann. Und das war bei mir immer der Fall. Und von daher ist es kein Problem gewesen. Und wie gesagt, auch mit den verschiedenen Aufgaben und verschiedenen Schwerpunkten dann auch in meinem beruflichen Leben war es immer so, dass ich es nie als Belastung empfunden habe, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht und macht es bis heute Spaß, dann auch viel unterwegs zu sein. Sicherlich ist es so manchmal, dass man irgendwie so dieses, oh, jetzt schon wieder Koffer packen und jetzt schon wieder irgendwie ein paar Tage weg sein und nicht zu Hause sein, wird mit tatsächlich zunehmendem Alter uncooler. Man ist schon auch mal gerne irgendwie 2 Wochen zu Hause am Stück und hat so einen geregelten Ablauf. Aber ich bin intelligent genug, dass ich mein Leben mir so strukturieren kann, wie ich es mir wünsche. Und ich habe Gott sei Dank die Freiheit, jetzt auch als Selbstständiger, wenn ich was ändern will, muss ich es ändern. Ansonsten darf ich mich auch nicht drüber beklagen.
Sprich, die Redewendung Work-Life-Balance passt gar nicht so extrem auf dich, weil du schon das lebst, was du, oder das arbeitest und das lebst, was du arbeitest und dir deine Berufung so ein bisschen selber zugeschneidert hast, wovon ja sehr, sehr viele Leute träumen, dass eben Arbeit keine Arbeit mehr ist?
Ja, ja und nein. Natürlich ist es schon auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Ich meine, wir haben Athleten, die wir betreuen, die haben den Anspruch, dass sie umfassend betreut werden, dass sie zuverlässig betreut werden. Und Zuverlässigkeit ist für mich einer der wichtigsten Werte, die man auch in seiner Arbeit mit einbringen sollte. Und da mache ich mir dann persönlich dann auch schon ein Stück weit einen Druck, wo vielleicht auch diese Balance manchmal dann auch fehlt. Ich bin jetzt keiner, wo man 2 Tage auf eine Antwort bei einer E-Mail warten muss. Mein E-Mail-Postfach ist abends immer komplett bearbeitet, jede E-Mail ist beantwortet und das mache ich im Urlaub auch und diesen Druck, den mache ich mir tatsächlich und da leidet vielleicht dann auch manchmal ein bisschen die Balance drunter. Ja, und das war früher einfacher, vor 25 Jahren, da gab es einmal am Tag die Post, da ist jemand gekommen, hat dir die Briefe gebracht und dann, wenn du die bearbeitet hattest, dann konntest du das andere, was du sonst dir noch vorgenommen hast heute, dann auch machen. Da gab es einen Festnetzanschluss, da hat ab und zu mal jemand angerufen.
Aber, sprich, früher war alles besser, oder wie?
Es war weniger Druck, es war weniger Schnelligkeit. Das ist natürlich aber auch manchmal ein Nachteil gewesen, logischerweise, wenn du schnell auch mal eine Antwort haben wolltest von irgendwas, um irgendwie weiterzumachen. Alles hat seine Zeit. Wir können das Rad nicht zurückdrehen, wir müssen im Hier und Jetzt leben. Und wenn ich mehr Balance benötige, muss ich halt einfach mal mein Handy ausmachen, 3 Tage oder 2 Tage einmal übers Wochenende.
Sprich, das machst du dann auch, so einen kleinen Detox? Oder nimmst du dir das nur vor und machst es nicht?
Ich weiß, dass die theoretische Möglichkeit bestehen würde.
Mhm. Du tust es aber nicht.
Aktuell nein.
Aktuell nicht, weil so viel los ist oder weil es dir einfach gerade unheimlich viel Spaß macht, weil viele coole Projekte momentan.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also Spaß machen sollte es hoffentlich immer. Nein, ich habe es bisher einfach so noch nicht gemacht. Ich muss mich ein bisschen mehr dazu erziehen.
Das glaube ich auch. jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über deinen Moderatorenjob und den Job bei Uhlsport gesprochen. Mhm. Wie hat sich denn das mit der Sportlervermarktung so entwickelt über die Zeit? Das kommt sicherlich auch aus der Zeit mit den Stuttgarter Kickers so ein bisschen.
Ja, eigentlich eher gar nicht so im ersten Sinne, sondern es kommt tatsächlich über die Moderation.
Ach was.
DTB-Pokal 2010 war das, glaube ich. Da kam der Jörg Hoppenkamps, damals Geschäftsführer bei der STB Marketing und Service GmbH, auf mich zugesagt, Mensch, wir haben hier einen Athleten, Marcel Nguyen, Das ist ein Riesentalent, der hat auch schon Bronze mit der Mannschaft bei der WM 2007 gewonnen und war Europameister mit dem Team 2010. Der hat echt Potenzial. Du bist doch hier managementmäßig fit, bist ja das auch bei den Stuttgarter Kickers und bei Uhlsport. Und ja, 2010 war ich dann wieder bei den Kickers als Geschäftsführer. Mhm. Könntest du dir nicht vorstellen, da auch mal ein bisschen Auge auf den Marcel zu werfen? Und ich hatte mir bis dato noch keine Gedanken für Athletenmanagement gemacht. Und mit einem damaligen guten Freund, der Fußballspielerberater ist, dem habe ich mich dann ausgetauscht und gesagt, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen, dass wir das zusammen machen? Ich bin hier vor Ort, könnt ihn ein bisschen betreuen. Du hast ein Büro, du hast einen Mitarbeiter, die einmal auch Kommunikation dann professionell und zuverlässig abarbeiten könnten, soll man das nicht zusammen machen. Und so hat es dann begonnen. Und dann haben wir mit Marcel vor der Europameisterschaft 2011 dort eine Vereinbarung getroffen, dass wir ihn dort unterstützen. Und dann ist er Europameister geworden und dann ging das so langsam ein bisschen los. Dann auch mit gesteigerter Popularität und mit Interesse an Marcel, auch was Partner und Sponsoren anbelangt. Und 2012 ging es dann halt durch die Decke nach seinen 2 Silbermedaillen in London. Und dann war Frank Stäbler der Nächste. Ein Freund von mir ist Fotograf und wollte Fotos machen für eine neue Kamera. Da hat er einen Auftrag bekommen von einem Kamerahersteller. Und hat einen Ringer gebraucht. Und ich habe damals in Filderstadt gewohnt und da war in der Filderzeitung ein Bericht über Frank Stäbler. Und dann dachte ich, ja, nehme ich mal Kontakt auf, ruf mal an. Und dann hat es tatsächlich funktioniert mit dem Fotoshooting und wir haben gemerkt, dass da die Chemie stimmt zwischen uns. Und dann war der Frank der Nächste, den wir da betreut haben. Und so ist es losgegangen. Irgendwann ist dann diese Verbindung zu dem Spielerberater auseinandergegangen und der Marcel und der Frank wollten dann mit mir weiter zusammenarbeiten und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann kam der ein oder andere Sportler noch mit dazu und im letzten Jahr habe ich dann zusammen mit Wohninvest gemeinsam eine GmbH gegründet und jetzt ist die 24 Passion GmbH und dort sind die ganzen Athleten dann in der Betreuung.
Dieses ganze Arbeits- und Themenfeld Sportlerberater, Spielerberater, Manager und so weiter wird meiner Auffassung nach immer populärer. Viele, viele Leute wollen das machen. Viele, viele Kids sagen, sie wollen ins Management von irgendwelchen Sportlern, von irgendwelchen, ja, vor allem am liebsten natürlich Fußballern, weil man dann unheimlich viel Geld anscheinend generieren kann als Spielerberater. Wie siehst du das? Was sind tatsächlich die Kernaufgaben, die jetzt jemand an den Tag legen muss oder die jemand bewältigen muss, der so gerne unheimlich viel Geld im Spielerberater oder im Sport, in der Sportberatung machen will?
Also für mich war Geld noch nie eine Motivation, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Entweder es macht mir Spaß und dann mache ich es gern, oder es macht mir keinen Spaß und dann mache ich es nicht.
Ja, aber so ist die Generation Z oder wie sie mittlerweile heißt, nicht mehr. Die wollen schon richtig Cash machen, die wollen aber auch Spaß haben an ihrem Job. Ja,
also, aber ich glaube nicht, dass sie da auf Dauer erfolgreich sein werden, wenn sie das Geld als Motivation sehen. Ja. Also unabhängig davon, was unsere Arbeit ausmacht, ist, dass wir unseren Athleten den Rücken frei halten für ihren Sport. Sie sollen sich auf den Sport konzentrieren, auf ihr Training konzentrieren, auf die Aufgaben, die sie dort bewältigen müssen. Und alles andere, was drumherum ist, da stehen wir ihnen als Ratgeber und als Agentur dann auch zur Verfügung. Das fängt an bei der Koordination von PR-Terminen, Interviews, aber auch beispielsweise TV-Auftritte bis hin zur Akquise von Sponsoren, Umsetzung von Sponsorenleistungen.
Jetzt zum Beispiel, um da mal einzuhaken, einer deiner Sportler, Frank Stäbler, war damals bei Big Brother und es hat unheimlich große Wellen geschlagen in der Szene, würde ich jetzt mal sagen. Wie läuft sowas ab? Kommt dann Sat.1 zu dir und sagt, hallo, wir möchten gern Frankie bei Big Brother haben, oder lief das andersrum und Frankie hat gesagt, hey, eigentlich wäre das ein cooles Format, da möchte ich mal hin?
Es gibt verschiedene Wege. In dem speziellen Fall war jetzt die Anfrage gar nicht an Frankie, sondern die Anfrage ging an Marcel Nguyen. Jetzt muss man natürlich immer mal ein bisschen abwägen, wer ist da auch ein Typ dafür, für so ein Format. Ja. Wir haben dann intensiv mit dem Marcel darüber gesprochen. Er hat sich auch mit der Redaktion ausgetauscht. Wir hatten dann allerdings auch gleich den Frankie schon mit vorgeschlagen und die beiden verstehen sie ja auch richtig gut und das wäre eigentlich auch eine Idee gewesen, die beiden dann dort reinzuschicken. Marcel hat dann aber davon Abstand genommen, hat gesagt, das Format ist für ihn vielleicht doch nicht das Richtige und wir haben das auch unterstützt, weil, wie gesagt, Marcel vielleicht tatsächlich auch zu dem Format nicht so gut gepasst hätte. Und Frankie wollte es aber weitermachen, hatte da auch Interesse dran. Und im Nachhinein sagt er auch immer, dass es für ihn sehr wertvoll war, auch diese Erfahrung mitgemacht zu haben, auch wenn es sicherlich von vielen Leuten diskutiert wurde. Und da gibt es halt auch irgendwie kein Grau, da gibt es nur Schwarz und Weiß. Der eine findet es cool, der andere findet es total blöd. Ich glaube, dass es im Frankie auch für seine Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich auch nicht geschadet hat, auch damit umzugehen, auch an Popularität weiter zu gewinnen. Von daher war es auch im Nachgang die richtige Entscheidung. Vielleicht hätte er im Vorgang auch mal eine Folge anschauen sollen, weil das Format gab es ja schon eine Weile. Er ist tatsächlich reingegangen, völlig unvorbereitet. Wir konnten auch gar nicht so viel Vorbereitung tatsächlich leisten, weil direkt davor ja Olympische Spiele waren. Mhm. Also der Fokus lag im Sommer 2016 ganz klar auf den Olympischen Spielen, hat sich ja dann blöderweise dort verletzt etc., sodass das echt für ihn auch eine schwierige Zeit war. Auch da war es dann tatsächlich wieder gut, auch so ein Format zu haben wie Big Brother, denn nachdem er sich da verletzt hatte, war das mental für ihn auch nicht ganz einfach zu verkraften. Er war der große Medaillenfavorit bei Olympia als amtierender Weltmeister damals. Naja, aber wie gesagt, es war die richtige Entscheidung, auch im Nachgang. Und sicherlich hätten wir es auch heute nochmal so gemacht.
Das muss nach außen hin schon so gewirkt haben, als wäre es so ein ziemlich großer Coup nachher gewesen. Oder war es im Endeffekt ja eigentlich auch, weil es bringt natürlich unheimlich viel Interesse, unheimlich viel Aufmerksamkeit. Mhm. Aber diese Kunst, in Anführungsstrichen, zu wissen, okay, klar kennst du deine Athleten, natürlich weißt du, wie die nach außen hin wirken, aber eben über die Zeit dieses Menschen kennen, Menschen lesen, Menschenkenntnis bekommen, die ja sicherlich zur Zeit vom Schwarzwaldcup nicht so ausgeprägt war, wie sie jetzt zum Beispiel ist.
Klar.
Wie hat sich das entwickelt? Wie merkt man, dass man auf einmal von sich behaupten kann, dass man eine gute Menschenkenntnis hat? Ich meine, es gab ja sicherlich auch sehr, sehr viele Rückschläge, teilweise für dich privat oder eben auch beruflich, jetzt gerade mit diesem Spielerberater zum Beispiel. Wie kommt man an den Punkt zu sagen, hey, das war alles gut so, wie es gelaufen ist, ich hege keinerlei Groll, weil du scheinst einfach unheimlich, peaceful jetzt auf mich. Das war auch mal anders.
Ja, nee, also ausgeglichen, glaube ich, war ich schon immer. Und auch von meiner Erziehung her auch schon immer sehr harmoniebedürftig. Auch auch uns als Familie extrem auszeichnet. Ja, wir sind jetzt keine irgendwie Krawallmacher oder jetzt irgendwie immer nur auf Konfrontation gebürstet, sondern ich glaube, dass für uns so wesentliche Dinge wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit echt so ganz, ganz wichtige Werte sind. Und das habe ich auch in meinem Berufsleben auch immer gehabt. Und vielleicht auch so ein bisschen Gerechtigkeitssinn natürlich, der da mit dazu spielt. Und dann fühlst du dich manchmal ein bisschen ungerecht behandelt. Und dann kannst du schon auch mal ein bisschen strenger werden in der Diskussion. Mhm. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie aus eigenem Vorteilsantrieb, sondern wirklich, hey, so, weil du einfach möchtest, dass es ehrlich beurteilt wird. Ja. So wie es tatsächlich ist. Aber ja, ich habe in meinem ganzen Leben bislang immer auch so die Devise gehabt, jedes Schlechte hat auch was Gutes. Ja, wenn ich damals nicht den zweiten Kreuzbandriss gehabt hätte, dann wäre ich 96 beim Studium in Bayreuth gewesen. Ja. Wäre nicht beim Schwarzwaldcup gewesen. Die Kickers hätten sich nicht für mich interessiert und mein Werdegang wäre ein ganz anderer gewesen. Wäre vielleicht auch erfolgreich gewesen, aber wäre halt ein anderer gewesen. Und ja, so gibt es viele Situationen im Leben, wo du einfach sagen kannst, im ersten Blick ist es schade, dass es jetzt so nicht funktioniert hat. Und im zweiten Blick war es dann genau das Richtige, ja, dass es dann doch nicht so war. Und das muss man einfach auch für sich ein Stück weit erkennen. Und das ist auch was, was wir auch unseren Sportlern immer wieder vermitteln. Alles, was im ersten Augenblick keinen Sinn macht, ja, und das ist vielleicht auch irgendwie was, was fürs Leben auch ganz wertvoll sein kann, macht vielleicht dann auch mit ein bisschen Abstand doch Sinn. Und man kann sich nicht alles schönreden im Leben, das ist auch klar, aber man muss einfach so annehmen, wie es dann auch passiert und dann auch das Beste daraus machen einfach.
Und deine Menschenkenntnis hat dir aber schon in der Auswahl der Sportler, die du jetzt betreust, geholfen? Ich gehe mal davon aus, dass es
meine Menschenkenntnis kann man nicht lernen. Menschenkenntnis, das passiert.
Ja gut, aber und da sie muss bildet man sich schon. Also ich finde jetzt auch bei mir hat sie sich entwickelt über die letzten Jahrzehnte und sie wird schon besser. Und es kamen ja vielleicht auch viele Sportler auf dich zu, die gesagt haben, hey, ich hätte dich gerne als meinen Manager, wo du dann vielleicht auch mal sagen musstest, nee, ich sehe da keine Perspektive oder wir passen nicht so zusammen oder ich sehe nicht, dass es funktioniert.
Also es sind natürlich mehrere Aspekte, die damit zusammenhängen, ob wir eine Zusammenarbeit beginnen mit einem Sportler oder nicht. Also logischerweise muss immer die Chemie passen. Ich könnte jetzt nie mit jemandem zusammenarbeiten, den ich so als Typ einfach nicht leiden mag. Ja. Ja, also dann, es kommt ja Management, in dem Fall Berater, kommt ja auch von Beratung. Das heißt Rat geben und Rat annehmen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich vielleicht Vermarkter sein für jemanden, dass ich jemanden ein Sponsoring beschaffe. Aber auch da muss ich ja dem potenziellen Sponsor gegenüber Werte vermitteln, die ich in dem Sportler sehe. Und wenn der eben diese Werte nicht so hat, die ich dann auch gutheißen kann, dann kann ich ihn auch nicht so positiv verkaufen, wie es eigentlich sollte. Also von daher, das ist immer ein Zusammenspiel und das muss einfach passen. Und wenn das nicht passt, dann ist es auch nicht der richtige Sportler oder die richtige Sportlerin für uns. Also Chemie, Sympathiewerte ist das eine und dann natürlich auch ein Potenzial. Ich kann jetzt keinen Sportler, der in der Sportart, ohne jetzt eine zu nennen, die jetzt A, weder medial interessant ist, B, auch sportlich interessant ist, da ist es einfach unglaublich schwierig, dann da auch Klinken zu putzen und da auch Partner zu gewinnen oder auch PR-Interesse dafür zu wecken. Also es muss schon so ein Grundinteresse in der Sportart einfach da sein und dann muss halt auch der Typ vermarktbar sein und muss interessant sein und es ist so diese Grundvoraussetzung.
Sprich, jetzt nicht unbedingt Fußball, aber du hast dir speziell schon Sportarten rausgesucht oder pickst dir Sportarten raus, die Potenzial haben, die aber nicht jeder kennt. Also wo es jetzt nicht so super einfach ist, jemanden zu vermarkten.
Also bisher war es tatsächlich so, dass eigentlich fast alle Sportler, das mal jetzt überlegen, kamen auf uns zu oder auf mich zu. Wir haben jetzt keinen unserer Sportler wirklich proaktiv akquiriert.
Also es ist nicht so, dass du jemanden siehst oder du liest irgendwie einen Artikel oder weiß ich nicht was und denkst, wow, cool, den will ich haben.
Das kommt vielleicht in Zukunft, weil es wird jetzt 2020 wird es einen Schnitt geben, 2022 wird es einen Schnitt geben, wo einige Sportler dann ihre Karriere beenden. Weil uns ist auch immer wichtig, dass auch alles zu bewerkstelligen ist mit dem Personal, was wir hier zur Verfügung haben. Und ich kann jetzt nicht 30 oder 35 Sportler unter Vertrag nehmen und dann einfach auch nicht mehr hinterherkommen und diese Werte wie Zuverlässigkeit etc. Dann auch nicht mehr abbilden. Also von daher kann sein, es wird in Zukunft mal so sein, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt jemand, den wollen wir vermarkten und mit dem gehen wir ins Gespräch. Aber bisher kamen die Anfragen eigentlich immer zu uns. Beim Johannes war es so beides so ein Stück weit. Ja. Hat jemand Ritzek gesucht, Johannes ja. Ritzek, ja, hat jemand gesucht und ich bin dann auf ihn zugegangen. Aber so alle anderen kamen dann eigentlich so auf uns zu. Ja.
Wir haben jetzt ein bisschen den Sprung gemacht von deinem Werdegang. Ich würde jetzt gern bei heute einsetzen.
2020.
Ja. Vielleicht ein bisschen rückblickend auf die Turn-WM, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wie war das? Wie kam das, dass man da dann tatsächlich so eine eigene Produktion macht? Und was für ein Aufwand und was heißt es eigentlich, eine eigene Produktion zu machen?
Ich habe ja vorher gesagt, 2010 hat schon die Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Turnerbund begonnen, ja. Bei dem DTB-Pokal. Und das war die ganzen Jahre eigentlich immer wirklich ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Und ich durfte dann auch 2015 mit nach Melbourne fliegen, als die Bewerbung war für die Turn-WM für 2019. Und habe dann dort die Moderation vor dem FIG-Council gehalten. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen. Und dann ging auch schon so die Vorbereitung los, wie setzt man alles um. Und dann sind eben die Gespräche auch vertieft worden mit dem STB und aufgrund der Erfahrungswerte von, ja, ob jetzt Olympischen Spielen und sonstigen Weltmeisterschaften und Großereignissen, dann haben wir gesagt, wir würden ein bisschen mehr machen gerne, als jetzt rein die Moderation und den DJ mit einzubringen, sondern...
Sprich, ihr habt am Anfang Moderation und DJ gemacht.
Genau, ja.
Und um was hat sich das dann jetzt ergänzt?
So, und das hat sich jetzt halt auch um eine Konzeption ergänzt, welche Programminhalte bieten wir denn an im Vorfeld eines Wettkampfes. Ja, also was macht man als Publikumsaktivierung, was gibt es für Interview, Quiz und sonstige Inhalte, sich dazu Gedanken zu machen, dann wie sieht ein Bild aus in Verbindung dann auch immer mit dem Schwäbischen Turnerbund, da hat der STB mit Alex Fleige und anderen Dienstleistern auch wirklich Großartiges geleistet, was Lichtsituationen anbelangt, was die große LED-Wand anbelangt, was die Bühne anbelangt. Also es war ein Zusammenspiel dann aus mehreren Gewerken. Wir haben hauptsächlich für die Inhalte im Programm gesorgt und dann auch das Team zusammengestellt, wer dann dort alles mitarbeitet. Und das war bei der Handball-WM dann auch so im Jahr 2019. Es wird bei der nordischen Ski-WM so sein, 2021. Ja. Und das wird immer mehr auch sukzessive der Weg sein, dass wir dort eben auch unsere Erfahrungswerte mit einbringen in der generellen Konzeption der Arena-Produktion, so nennt sich das, oder Sport Presentation. Und das wird auch immer mehr Gewicht haben bei vielen Veranstaltungen. Veranstalter müssen auch kapieren, dass man da auch ein bisschen Geld dafür verlangen muss, weil das ist letztlich oftmals auch das, was hängen bleibt bei den Zuschauern. Ja.
Wie die Stimmung war in der
Halle. Wenn eine gute Arena-Präsentation eben stattfindet, dann ist das ein absoluter Mehrwert auch für die gesamte Veranstaltung. Und es ist nicht nur, dass man jemanden hat, wer kann denn hier drei Sätze geradeaus ins Mikrofon sprechen und hast du nicht deinen Sohn, der ein bisschen am PC Musik einspielen kann, sondern da gehört einfach heutzutage ein bisschen mehr dazu und das ist ein gesamtes Bild.
Ist auch ja jetzt mittlerweile doch... entwickelt sich dahin, dass es eine Herausforderung wird, die Zuschauer tatsächlich in die Halle zu bekommen. Dass Zuschauer sich Spiele oder Sport noch live angucken und nicht on demand und dafür aber gerne 10 bis 30 Euro im Monat bezahlen und aber nicht irgendwie 15 Euro für ein Handballticket. Wie siehst du denn die Problematik mit on demand für den Sport generell?
Ich glaube, beispielsweise was wie Sport Deutschland TV ist eine große Chance für den Sport, auch in den Medien vertreten zu sein. Denn die Entwicklung in den letzten Jahren war schon sehr pro Fußball, dass immer mehr Fußball gezeigt wird, sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch in den privaten. Und dass der olympische Sport immer weniger an Bedeutung dann letztlich noch hat. Auch in den Printmedien beispielsweise, also wenn man so eine Zeitschrift anschaut wie die Sportbild, die eigentlich ihren Namen völlig zu Unrecht trägt, die müsste eigentlich Fußballbild heißen, weil von, weiß nicht, 96 Seiten oder was die haben, sind halt 86 Seiten Fußball und dann vielleicht noch 10 Seiten über bunten Sport. Und das ist halt schade, aber das ist betriebswirtschaftlich erklärbar, wenn du dort mit den Redakteuren sprichst. Die sagen halt, wenn wir beispielsweise Niklas Kaul auf dem Titel haben, dann haben wir 100.000 oder 50.000 Leser weniger, als wenn wir einen Thomas Müller da vorne drauf haben. Und das ist halt echt krass. Und man, da ist auch so die Frage, so Huhn oder Ei, ja, oder Henne oder Ei, was war zuerst? War zuerst das Interesse der Leute am Fußball so stark da und dann haben die Medien das Interesse befriedigt, oder waren zuerst die Medien diejenigen, die den Fußball immer mehr gepusht haben, und dann hat sich das Interesse der Menschen darauf so verändert. Also das ist schwer zu sagen aus heutiger Sicht. Von daher ist dieses On-Demand, wenn man jetzt mal Sportdeutschland TV als Beispiel nimmt, eine gute Chance, auch den olympischen Sport wieder sichtbar zu machen. Und wenn du die Leute dann auch darüber erreichen kannst, und die Zahlen sind nicht schlecht, dann hast du auch natürlich wieder für Partner und Sponsoren dieser Sportler auch einen Mehrwert geschaffen, indem es dann einfach auch wieder Sichtbarkeit erlangt. Ja.
Ja. Sprich, du siehst eher keine Gefahr darin, dass die Leute nicht mehr zu Live-Events kommen?
Nö, das sehe ich nicht. Ich meine, gut, früher sind die Sachen ja auch dann eben im Fernsehen intensiver noch übertragen worden, und die Leute sind trotzdem auch zu den... Ich glaube, ein Live-Erlebnis, und das erlebt man ja auch bei Konzerten, ein Live-Erlebnis ist durch nichts zu toppen. Ja. Wenn ich jetzt ein Handballspiel in der Porsche Arena mir anschaue oder in der Scharena vom TVB Stuttgart und schaue mir das bei Sky an, habe ich zu Hause nie so diese, Emotion dann auch wie jetzt in der Arena selber, wo ich das dann auch spüre. Und das ist beim Skispringen so, das ist beim Turnen so, das ist bei allen anderen Sportarten auch so. Shorttrack ist für mich immer ein gutes Beispiel. Shorttrack ist als Live-Event in der Arena unfassbar elektrisierend, und das kannst du nur mit Riesenaufwand mit Kameras auch nur annähernd so auffassen, wie du es in der Halle erlebst. Da musst du irgendwie 10 oder 15 Kameras installieren, damit du diese Dynamik dieses Sports dann auch überhaupt erleben kannst. Und das wäre zum Beispiel immer was, was ich immer vorne ansetzen würde als Live-Event, und wo im Fernsehen das gar nicht so rüberkommen kann wie live.
Ja, stimmt, das ist aber schon echt so. Ich war jetzt auch in Dresden beim Weltcup Shorttrack, und das, die Stimmung ist einfach unglaublich. Aber genauso ist die Stimmung natürlich jetzt beim TVB Stuttgart zum Beispiel, wenn du da die Spieler präsentierst, unheimlich cool und macht Gänsehaut natürlich. Was sind denn so deine Pläne für jetzt 2020? Was passiert? Du hast schon gesagt, ihr habt wahrscheinlich einige Rücktritte jetzt, was Sportler angeht, 2020, 2022. Was ist aber auch mit der Zusammenarbeit mit dem TVB Stuttgart? Wird die noch ausgeweitet? Hört man dich jetzt häufiger oder willst du das ein bisschen zurückfahren? Was sind so deine konkreten Pläne für die nächsten 2 Jahre?
In diesem Jahr steht jetzt zunächst mal international die Europameisterschaft rhythmische Sportgymnastik in Kiew auf dem Programm. Mhm. Da werde ich jetzt im Mai sein. Wir haben die großen Events mit der Handball-Bundesliga, das Final Four. Wir haben das All-Star-Game, haben die Olympia-Qualifikation Handball in Berlin, die wir auch wieder umsetzen werden als Arena-Produktion.
Da wirst du auch sein in Berlin.
Genau.
Cool, da bin ich auch.
TVB Stuttgart, das läuft, denke ich, ganz normal weiter. SG BBM Bietigheim bin ich auch bei den Spielen in der MAP-Arena als Moderator für die Frauen. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Also Handball ist da und bleibt da auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Bei den Athleten ist im Moment klar, dass der Frank am 5. August hoffentlich im Finale der Olympischen Spiele seine Karriere beenden wird, seine internationale die Zusammenarbeit wird sicherlich auch noch weiter darüber hinausgehen. Müssen wir mal schauen, wie das für ihn dann jetzt auch mit seiner Speaker-Tätigkeit weitergeht und was wir da noch für ihn tun
auch
können.
Ganz neu ist, ne? In Leinfelden, in der Ludwig-Uhland-Schule, hat er seinen ersten Auftritt gehabt.
Genau, als Speaker. Nicht seinen ersten Auftritt als Speaker, aber mit dieser Aktion Be Ready mit dem Kultusministerium hat er vorher schon auch Speaker-Aufgaben übernommen. Genau, und dann 2021 sicherlich ein wirklich großes Highlight für uns, die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Ja. Bin seit 2004 auch als Moderator in Oberstdorf. Das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit, diese Nordische Ski-WM erfolgreich zu gestalten. Da wird man auch die Eröffnungsfeier beispielsweise planen. Mhm. Das wird für uns auch eine tolle Aufgabe. Und das sind so die nächsten Aufgaben. Und dann tatsächlich auch mal schon die Augen aufhalten, wer könnte vielleicht die nächsten Jahre für uns noch gut passen. Wir haben jetzt hier mit Wohninvest wirklich einen tollen Partner, einen tollen Gesellschafter auch in der GmbH, wo es auch viele interessante Aufgaben gibt, beispielsweise mit der Kooperation mit Werder Bremen von Wohninvest, ja. Wo wir uns auch gerne beratend immer mit einbringen bei verschiedenen Projekten. Und von daher wird uns nicht langweilig. Und das Schöne auch an unserem Job ist, dass du morgens nicht sagen kannst, wie dein Tag läuft, sondern ja, es kommt immer absolut irgendwie was anderes rein, es kommt eine Anfrage ja, rein und know, so. Ja, ja, das ist eigentlich das Schöne. Das ist nicht so ein typischer, wie man so schön sagt, 9-to-5-Job, sondern ja, es ist immer, wie sagt man neudeutsch, ein Flow.
Ein Flow, ja, man hat nie frei eigentlich. Ja. Was aber auch nicht schlimm ist.
Ja, ist okay.
Also, ja, kenne ich. Jetzt dann doch aber noch ein bisschen eine Frage. So, du hast jetzt schon mehrmals von eventuellen Sportlern gesprochen, die du übernächstes Jahr so ins Auge fassen würdest. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähl mir doch mal ein, zwei Geheimnisse. Wen hast du denn so im Auge?
Gibt keine Geheimnisse.
Sportarten?
Weder noch.
Ach, komm schon.
Nee, weder noch. Wie gesagt, wir haben im Moment das so aufgestellt, dass wir die Sportler, die wir jetzt haben, intensiv betreuen. Und jetzt dann schon über Nachfolger nachzudenken oder neue, das ist zumindest in einem Podcast nicht der richtige Weg. Gerne mal vielleicht beim Mittagessen, aber nicht im Podcast.
Du und dein Mittagessen. Ja, also so langsam. Ist okay. Du darfst bald Mittagessen.
Nee, wir müssen schauen. Die Sportarten, die wir im Moment jetzt auch intensiv betreuen, würde natürlich Sinn machen, die auch, sagen wir mal, ein Stück weit weiterzuführen, weil wir da auch oftmals zu Verbänden natürlich einen guten Kontakt haben. Das hilft dann auch in der Umsetzung oftmals. Aber wir sind offen auch für andere interessante Sportarten, ja, und müssen schauen, was kommt.
Hält er sich bedeckt, der Herr Zimmermann?
Hält er sich
unfassbar
bedeckt.
Also gut, wir sind ja schon fast am Ende angelangt, würde ich sagen.
Schon?
Ja, doch, beinahe. Ich habe noch eine kleine Überraschung in der Hinterhand.
Oh, jetzt.
Also, Überraschung. Nämlich unsere Rubrik Entweder oder.
Mhm.
Da darfst du dich jetzt zwischen zwei Alternativen entscheiden und das so schnell wie möglich. Und ja, entweder wird uns dann da ein neues Gesprächsthema zu einfallen.
Okay.
Und wir kommen natürlich dann noch weiter und dann wird es mit dem Mittagessen doch noch ein bisschen später. Oder wir haken es ab und gehen gleich wieder weiter zur nächsten Frage.
Alles klar.
Ich fange mal an mit: Lieber Manager oder lieber Moderator?
Ohne Priorisierung.
Beides gleich gern.
Ja.
Und Entertainer?
Ich sehe mich jetzt nicht so als Entertainer, weil Entertainer, der sollte vielleicht tanzen können oder sollte noch singen können oder ein Musikinstrument spielen. Ich bin eigentlich eher jemand, der versucht, charmant die Dinge zu vermitteln, die ein Moderator vermitteln sollte. Und wenn die Leute dann auf Englisch entertained werden dadurch, dann ist es schön und dann sollte es auch so sein. Aber für mich ist ein Entertainer jemand, so wie man es früher von Peter Alexander kannte oder sowas, das ist ein Entertainer. Das
ja, aber Thomas nicht. Gottschalk zum Beispiel ist ja jetzt eigentlich auch eher ein Entertainer, ist aber nur Moderator. In Anführungsstrichen.
Ja, da würde ich tatsächlich schon auch eine Linie ziehen. Ich würde ihn jetzt nicht als Entertainer, klassischen Entertainer sehen, sondern als besonderen Moderator, der natürlich auch seinen Witz hat und seinen Charme hat. Aber für mich ist es kein Entertainer. Das ist eine Definition der Begrifflichkeit.
Ja, gut, das stimmt.
Ja.
Gut, dann gehen wir mal weiter zu Fußball oder Handball?
Handball.
Ja?
Ehrlicher.
Ehrlicher?
Mhm.
Macht mir Spaß. Ich find's schöner zum Angucken. Also mir macht es mehr Spaß, Handball zu schauen als Fußball. Vielleicht auch, weil es kurzweiliger ist.
Wenn Handball einfach wäre, würde es Fußball heißen.
VfB oder Stuttgart Kickers?
Da ich im Schwarzwald aufgewachsen bin, kannte man diesen Unterschied gar nicht so.
Ja gut, aber du bist jetzt schon eine Weile hier. Also du kannst dich der Frage nicht entziehen.
Ich wollte auch noch weiterreden. Ich entziehe mich der Frage auch nicht. Ich bin bei beiden Vereinen Mitglied.
Ach nee.
Habe für beide Vereine gearbeitet.
Ja.
Im VfB auch als Moderator im Arena TV. Ich war damals, als der VfB Meister wurde, 92, mit meinem Kumpels am Flughafen in Stuttgart. Mhm. Habe die Mannschaft quasi empfangen. Damals hat man das noch gar nicht so gekannt, wie man es heute kennt. Das war echt krass. Wir sind damals durch Stuttgart gelaufen, 92, und es hat irgendwie gar keinen interessiert, dass der VfB Meister war. Mhm. Am nächsten Tag war dann erstmal der Empfang auf dem Rathaus, aber an dem Abend war das irgendwie gar nicht das Thema. Als der VfB 2007 Deutscher Meister war, war ich Moderator beim Arena TV, war dann auch mit im neuen Schloss und da auf dem Schlossplatz mit dabei und abends bei der Meisterfeier im Amici. Also auch relativ nah dran, es war echt auch eine coole Zeit. Klar, mit Stuttgarter Kickers verbindet mich extrem viel, war insgesamt 8,5 Jahre sehr, sehr intensives Arbeiten. Und genauso wie das auch in der heutigen Welt ist zwischen Nationen oder zwischen Regionen, halte ich nichts von Hass oder von Abgrenzung. Man kann Fan von dem einen sein oder Fan von dem anderen oder kann auch Sympathien für beides haben. Aber so dieses dumme Entweder-Oder oder wenn du VfB-Fan bist, dann rede ich mit dir nichts mehr, weil ich bin Kickers-Fan oder andersrum oder ich hasse dich oder sowas.
Davon du meinst halte ich, so wie Württemberger und Baden.
Halte ich Baden überhaupt gar nicht. Ja, das ist ja heutzutage auch nur noch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja, ja, aber, ja.
Oder VfB Stuttgart und Karlsruhe.
Ja, also auch da diese Hass und diese Gewalt, das ist sowas von dumm und ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
Noch eine Abschlussfrage.
Mhm.
Lieber, wie formuliere ich das jetzt liebevoll? Lieber Stadt oder lieber Land?
Tatsächlich lieber Stadt. Also ich habe lang auf dem Land gelebt, bin dort groß geworden. Das ist für Kinder auch schön, absolut. Ja. Wir haben wirklich eine behütete Kindheit gehabt. Das Haus meiner Eltern ist am Ende in der Sackgasse. Ohne Autoverkehr, also besser kannst du nicht aufwachsen, das ist echt ein Traum. Da absolut Land. Mittlerweile liebe ich aber tatsächlich auch alle Annehmlichkeiten der Stadt, ob das jetzt Einkaufen bis 24 Uhr ist, wenn du es mal willst beim Supermarkt oder Musicals, die Nähe auch zu den Fußballstadien, zu den Arenen, Theater, Oper, also kulturelles Angebot, was du so auf dem Land gar nicht hast. Also da würde ich schon sagen, Stadt, aber gerne auch eine Stadt, wo, sag mal, der Naherholungswert auch was nicht kulturell und sportliches Angebot anbelangt, sondern auch Natur anbelangt, einfach gegeben ist. Und das ist in Stuttgart so, du bist relativ schnell im Grün. Also ich wohne im Stuttgarter Westen, bin schnell am Birkenkopf oben, kann dort wirklich auch entspannen und das ist gut.
Ja, schön, es gibt schon schöne Orte in Stuttgart. So, was ist denn dein Lieblingsort in Stuttgart?
In der Tat ist logischerweise aufgrund der Nähe der Birkenkopf einfach ein schönes Ausflugsziel, wo man mal schnell hinlaufen kann. Zwar ein bisschen beschwerlich, einen Berg hoch, aber man wächst da mit den Aufgaben. Rothenberg finde ich toll, Rothenberg-Kapelle oben. Mhm. Also echt immer wieder ein absoluter Favorite.
Auch da muss man Berg hochlaufen?
Auch da muss man Berg hochlaufen, also, ja, aber gut, ich komme aus dem Schwarzwald. Da
bin ja da gibt's
so ein
viele
bisschen Berge gewohnt. Was aber auch ganz schön ist, ist beispielsweise auch mal eine Radtour, auch Richtung Max-Eitzsee. Mhm. Gibt ja tatsächlich auch mittlerweile ganz schöne Radstrecken oder auch mal mit Inlinern irgendwie am Neckar entlang. Also Stuttgart bietet doch schon einiges. Und wenn unsere Großbaustelle im Jahr 2030 dann mal vorbei fertig ist, dann ist auch der Schlossgarten wieder schön und von oben nach unten durchzufahren.
Hoffentlich, ja. Oh, das wäre schön. Vielen Dank, dass du dabei
Sehr gerne.
Bist, dass du mit mir gesprochen hast.
Sehr gerne.
Ich freue mich schon auf deine anderen Sportler, die ich hoffentlich auch alle bei mir auf das Mikro zerren kann.
Sehr gerne. Und ich freue mich auch jetzt schon immer wieder auf den Sportler des Jahres, um dann dort auch wieder Dank. Mit dir zusammenzuarbeiten, weil das ist auch eine große Freude. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als Onkel Guido mich zum ersten Mal eingeladen hat zum Sportler des Jahres. Und da war die Debbie tatsächlich, glaube ich, noch nicht zweistellig vom Alter her. Da war ich dann Langes da zum her. Ersten Mal.
Da war ich nicht dabei dann.
98, 99 oder so müsste es zum ersten Mal gewesen sein, dass ich dort war. Und euch dabei jetzt so zu unterstützen, auch als Moderator, muss sagen, macht mir echt einfach große Freude, weil Sport ist einfach meine Leidenschaft seit Kindesbeinen an und es ist der herausragendste Sportveranstaltung.
Es ist einfach eine tolle Plattform.
Zur Ehrung, zu Ehren der Athleten und Richtig. Da macht Spaß dabei zu sein.
Schön, das freut mich, das ist natürlich immer schön zu hören.
Sehr gerne. Danke.